Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Haselskult Podcasts Vergangenheitsform. Mein Name ist Claudia Prinz und wir beschäftigen uns heute mit einem Phänomen der Geschichtskultur. Wie wir uns an Vergangenes erinnern, wer diese Prozesse gestaltet und auch was uns das über die Gesellschaften der Gegenwart eigentlich sagt, das sind Fragen, die schon ganz lange Teil des Diskurses in den Geschichtswissenschaften sind. Die Begriffe Geschichts- und Erinnerungskulturen meinen dabei erstmal ganz umfassend und ganz allgemein eigentlich alle Formen der Beschäftigung mit Vergangenem. Bei uns im Fach liegt der Schwerpunkt in der Forschung meistens dann auf den kollektiven Praktiken, also auf gesellschaftlich kommunikativ vermittelten Prozessen der Auseinandersetzung mit Geschichte und Vergangenheit, beispielsweise mit Blick auf die Institutionen oder allgemeine Akteure, die überhaupt an Aushandlungen über Geschichte und Identität beteiligt sind. Klassischerweise hat man dabei erstmal an Akteure oder soziale Orte gedacht, wie die Schule, ne, die dann in der Geschichtsdidaktik eigentlich ganz zentral ist. Seit den 1970er Jahren sind dann Geschichtsvereine hinzugekommen, Bürgerinitiativen, sehr lokale Erinnerungsorte aller Art. Und mittlerweile hat sich, und das ist natürlich nicht überraschend, ein ganz signifikanter Teil dieser Geschichtskultur ins Netz verlagert und findet online statt. Das ist, wenn man genau hinschaut, ein ganz gehöriger Medienbruch. Und er hat erhebliche Auswirkungen auf die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und über diese Frage spreche ich heute mit Christian Schwarzenegger. Er ist Professor in Bremen, er beschäftigt sich in der Kommunikations- und Medienwissenschaft ganz allgemein mit dem Phänomen von Medienwandel und konkreter mit einer ganzen Reihe von Phänomenen der Geschichtsvermittlung und der Erinnerungskultur in digitalen Medien. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen, Christian. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Wir haben uns heute für dieses Thema Geschichtskultur und Erinnerungskultur im digitalen Raum einen Aspekt ausgesucht, der gleich ins Auge springt, wenn man sich im Netz bewegt und eigentlich eine, ich sag mal, genuin digitale Form der Kommunikation ist. Und zwar sprechen wir über Memes. Wenn man sich in den sozialen Medien aufhält, kann man ihnen eigentlich kaum entkommen, ne? Memes sind überall. Darunter auch Geschichte-Memes und die meisten, die uns zuhören, begegnen Ihnen wahrscheinlich in Ihrem Alltag auch ziemlich regelmäßig. Trotzdem möchte ich aber erstmal nochmal fragen, was sind eigentlich Memes überhaupt?
Wenn wir es auf eine möglichst allgemeine Form beschreiben wollen, dann haben wir es dabei mit einem digitalen Artefakt zu tun. Ein kreativ gestalteter Inhalt, der sich vorwiegend digital verbreitet, nicht zwingend ausschließlich digital. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, dass wir hier schon auch einen Übertritt aus dem digitalen Raum in unsere physische Alltagswelt beobachten können. Aber sonst handelt es sich sehr häufig um Inhalte, die Themen variieren, rekontextualisieren, rekonfigurieren, dass sie dabei auf frühere mediale Formen zurückgreifen. Bilder mit neuen Bewertungen, neuen Texten versehen. Typischerweise haben wir von Memes lange gesprochen als etwas, das typischerweise eine Kombination aus Bild, statischem Bild und Text gewesen ist, also sogenannte Image-Makros. Also wir haben eine Bildstruktur, die mit verschiedenen Textelementen, die variabel gestaltet sind, ausgestattet sind. Und dadurch lassen sich pointierte, zugespitzte, satirische, humoristische Äußerungen markieren. Wie so vieles in der digitalen Kommunikation ist aber auch dieses Verständnis von Meme selbst nicht statisch, sondern im Wandel. Und wir haben heute eigentlich eine Erweiterung dieses ursprünglichen sehr auf visuelle Standbilder, statische Bilder abgestellten Begriffs des Memes, dahingehend, dass es eigentlich auch Videos, auch Audioschnipsel und jegliche Form von digitalen Inhalt umfassen kann, sowie die Plattformen, auf denen sie stark verbreitet werden, sich eben auch in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren sehr stark nochmal erweitert haben. Und genau Video-, Audio-Elemente, audiovisuelle Inhalte hier also auch zentral geworden sind und mitverbreitet werden. Es ist nicht an einen bestimmten Medientypus also gebunden, sondern wir können es eher über die Form des kreativen digitalen Artefakts beschreiben, das Inhalte transportiert und hoch verdichtet auf den Punkt bringen soll.
Inhalte auf den Punkt bringen, ist also erstmal das, wo du sagen würdest, das zeichnet das Meme aus. Und das andere, was du gesagt hast, ist, die Dinge werden rekontextualisiert und rekonfiguriert. Das ist jetzt für mich erstmal, die ich Memes hauptsächlich konsumiere in meinem Alltag. Scheint mir das ein ganz konstitutives Element zu sein. Ne? Dadurch kommen doch auch diese Meme-Karrieren zustande, oder?
Ja, also es ist im Grunde ist eine der ganz entscheidenden Eigenschaften, die wir bei Memes haben, dass wir sie in nahezu alle Kontexte mit angepassten Inhalten, also Textinhalten, einfügen können. Und dass aber etwas Vertrautes aus einem Kontext genommen wird und in einen anderen eingefügt. Durch dieses Zusammenführen von etwas Vertrauten mit etwas Neuem oder etwas anderem, wo es auch einen bewussten Bruch dazu herstellen kann, wird gerade so eine kommunikative Spannung erzeugt und dann auch aufgelöst. Das heißt, ein bekannter oder uns vertraut erscheinender Inhalt wird aus einem Bereich übernommen, in einen anderen Diskurszusammenhang gebracht und dadurch lässt sich mit dem, was man über das Motiv des Bildes aus anderem Kontext schon weiß, sehr schnell eine Bewertung, Einordnung, Kommentierung des Inhalts im neuen Diskurszusammenhang, in den es gestellt wird, bringen.
Könntest du uns das mal an einem Beispiel klar machen?
Ja, also nehmen wir zum Beispiel einen Kontext, in dem wir über aktuelle politische Thematiken, gesellschaftliche Debatten uns auseinandersetzen. Hier ist der Verweis auf ein historisches Vorbild etwas, das sehr schnell Assoziationen abrufen kann, das aber auch Emotionen, Affekte abrufen kann, die mit dem Bewusstsein oder dem Wissen um, jetzt zum Beispiel, da sind wir schon näher auch an der Geschichte, vielleicht mit so einem historischen Aspekt dann einhergehen. Wir könnten direkt an die Zeit der jetzt zurückliegenden Pandemie denken, in der wir das ganz stark beobachten konnten. Also letztlich in der Auseinandersetzung mit den Schutzmaßnahmen, die ergriffen wurden, auch den Einschränkungen unseres Alltagslebens, wurde dann sehr gerne von bestimmten sozialen Gruppen oder politischen Aktivisten auf historische Vergleiche zurückgegriffen. Da wird dann die aktuelle Situation, in aktuelle Debatten, zum Beispiel ein Meme eingespeist, das also die aktuellen Einschränkungen in den Kontext von nationalsozialistischer Politik gestellt hat. Ein ganz gängiges Beispiel, das sich weit verbreitet hat, war hier die Vergleiche etwa zwischen Einschränkungen, die es unter den 2G-Regeln gegeben hat, mit hier haben jüdische Mitbürger keinen Zutritt in ein Geschäft, in ein Lokal oder hier haben Ungeimpfte keinen Zugang. In ähnlicher Weise konnte man es auch sehen, und das ist dann, wie wir es auch in der Forschung gefunden haben, so eine Art ehrenhafte Ahnengalerie, in die man sich selbst stellt, dass man, wenn man auf eine Demonstration gegen die Pandemie gegangen ist, sich sofort vielleicht ja mit Sophie Scholl oder anderen Widerstandsfiguren selbst in Beziehung gesetzt hat, um damit irgendwie so eine positive Selbsterzählung zu finden. Wer sind eigentlich wir? Wofür stehen wir und gegen wen stehen wir auch ein? Wer ist sozusagen auf der Gegenseite? Das rückt dann die demokratische Regierung und ihre Entscheidungen in die Nähe der Diktatur. Das rückt uns selbst, die wir dieses Zeichen verwenden, in die Rolle des heldenhaften Widerstands. Und das ist so ein Element aus einem anderen Diskurs in einen neuen Zusammenhang bringen und die Assoziationen dann abrufen lassen, weil eben das Spannende ist, die Bedeutungen stecken ja schon drin und sind einem Publikum, das diese Bilder dann rezipiert, auch vertraut. Es werden also diese Assoziationen bewusst hergestellt, bewusst abgerufen. Das funktioniert stark auf einer affektiven Ebene. Also das hat nicht jetzt viel mit Rationalität und Reflektieren und Einordnen zu tun, sondern es geht darum, einen möglichst schnellen emotionalen Impact zu erzielen.
Das heißt, wir haben eine Situation, in der Dinge, die auch offline passieren, ne, die auf den Demonstrationen passiert sind, beispielsweise zu den Pandemie-Maßnahmen, dann im Netz einen Niederschlag finden und das auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die tendenziell eine Zuspitzung bedeutet. Ne? Wenn du sagst, da werden eigentlich irgendwie Analogien eben hergestellt und das dann in Bildern mit knapper Kommentierung, sodass für Differenzierung und Abwägen auch gar nicht so viel Raum vielleicht ist. Und die da dann aber auch nochmal ein Eigenleben bekommen. Ich musste jetzt bei dem, was du gesagt hast, an diese Jana aus Kassel-Memes direkt denken. Ich denke mal, auf die hast du angespielt mit dem sich selbst mit Sophie Scholl vergleichen. Ne? Wenn wir uns erinnern, das war eine junge Studentin, die auf einer Demonstration sich selbst verglichen hat mit Sophie Scholl, weil sie eben bestimmte Schutzmaßnahmen, Impfung und Ähnliches abgelehnt hat. Und ich kann mich erinnern, dass das im Netz dann eigentlich in Meme-Form sehr vielfältig aufgegriffen wurde. Ne? Jana aus Kassel wurde sozusagen wie so eine Persona, die für einen bestimmten Teil der Bevölkerung stand, und dass sie Grunde genommen auch diese Grenzüberschreitung ja ein bisschen gemacht hatte, zu sagen, ich bin jetzt wie Sophie Scholl, wurde dann eben auch sehr humoristisch teilweise aufgegriffen, um zu sagen, irgendwie, was noch alles ist dann eigentlich jetzt plötzlich Widerstand? Irgendwie, ich kann mich daran erinnern, eins war irgendwie, wenn man mal seinen Turnbeutel vergessen hat, dann ist man so, ne? Also, dass im Grunde genommen diese Absurdität des Vergleichs, die Studentin da vorgenommen hatte, dann nochmal so zugespitzt wurde, damit alle eigentlich auch einmal lachen können oder so.
Genau. Also es gäbe gerade aus dieser Zeit noch viele weitere Beispiele, wo dann auch auf Demos das eigene Kind mit Anne Frank verglichen hat, weil die Geburtstagsfeier mit allen Freunden ausfallen musste und so weiter. Also es gibt da wenig Grenzen des Absurden, wo man so sagen kann, da ist dann irgendwo doch eine Ratio davor, dass man das nicht für sich selbst in Anspruch nimmt. Also da sehen wir tatsächlich sehr stark Überschießendes. Und wie du beschrieben hast, ist aber auch ein sehr spannendes Element, dass Memes letztlich eben dann nicht isoliert bleiben, sondern sich kontextuell fortsetzen. Wir sehen einerseits, wie Bilder von Demonstrationen oder Gesagtes auf Demos zur Ressource für Memes wird und das wiederum für alle beteiligten Seiten. Also wenn man so sagen will, die Proteste tragen und die auch sich darüber lustig gemacht haben oder eine Gegenposition wiederum zu diesem Widerstand formuliert haben, beide nehmen das, was dort passiert, als Grundlage für weitere mimifizierte Verarbeitung, wenn man so möchte. Jana aus Kassel wurde selbst zur Grundlage von eben humoristischen Auseinandersetzungen. Ja, was ist dann eigentlich noch alles Widerstand? Wir sehen aber auch, wie diese Selbststilisierung dann eben auch weitergetragen wird und dann vielmals der Sophie-Scholl-Vergleich in anderen Kontexten vorgenommen ist. Im Sinne von ausgedruckten Memes könnten wir sagen, die Leute auch die Plakate mitgebracht haben. Also alle Seiten können dann an so einen einmal gesetzten Rahmen auch wieder anschließen und alles, was in Kommunikation rundherum passiert, auch wieder zur Ressource machen für weitergehende meme-bezogene oder durch Memes getragene Kommunikation. Und sehr häufig ist Geschichte dabei dann wiederum eine Ressource, weil für diese Rekontextualisierung, von der wir schon gesprochen haben, es ganz entscheidend ist, auf Inhalte verweisen zu können, bei denen man voraussetzen kann, dass viele Menschen irgendwelche Assoziationen damit haben. Wenn man das so typisieren möchte, dann haben wir viele Memes, die sich aus Populärkultur speisen, populärkulturelle Phänomene, Szenen aus Bildern, Serien und so weiter. Oder aber auch sehr nah danach schon oder ungefähr gleich auf Geschichte. Manchmal auch eine Mischung zwischen Populärkultur und Geschichte. Oder generell vielleicht gesagt, der Blick auf Geschichte, den wir dabei oft bekommen, auch durchs Bildmaterial, ist immer auch ein remediatisierter. Das heißt, es sind ja immer mediale Repräsentationen historischer Ereignisse, die vorkommen, sehr häufig entweder vielleicht historisches Material aus den Massenmedien, also Originalbilder, Originalfilmschnipsel, die rekontextualisiert werden. Noch häufiger, weil auch leichter zugänglich für viele, sind es aber bereits populärkulturelle, fiktionale Interpretationen von historischen Ereignissen. Aus Filmen über Geschichte, aus auch Computerspielen über Geschichte, wo letztlich mit Screenshots gearbeitet werden kann oder Szenenbildern. Also das heißt, wir haben auch hier nicht zwingend einen Zugang zur historischen, ja, historischen Realität und zu dem historisch repräsentativen Kern von Ereignissen, sondern bereits durch ihre populärkulturelle Ausdeutung wird dann Bezug auf historische Elemente genommen.
Das heißt, wir haben einen Bezug auf bereits medial vermittelte Narrative über historische Ereignisse. Und wenn ich es richtig verstehe, bedeutet diese Rekontextualisierung, dass permanent an diesen Narrativen eigentlich gedreht wird, dass sie durchbrochen werden oder aufgegriffen werden, dass sie ins Lächerliche gezogen werden, überspitzt werden. Und ich würde zum einen noch mal fragen wollen, ob wir uns das an einem Beispiel anschauen könnten, um das gut verständlich zu machen. Und zum anderen, ob du was sagen könntest, ob es auch vielleicht schon Forschungen eben wirklich dazu gibt, was macht das dann eigentlich mit unserer Geschichtskultur? Was hat das für Auswirkungen auf unseren Blick, nicht nur sozusagen auf die Gegenwart, für die das sehr stark dann ja auch instrumentalisiert wird, wenn ich das recht verstehe, sondern eben auch unser Verständnis von Geschichte und sozusagen auch von bestimmten sehr etablierten Narrativen, die da dann aber so stark gebrochen werden.
Beginnen wir vielleicht mit diesem Teil des Anknüpfens an Narrative, Variierens von Narrativen, manchmal Konterkarierens, Aufbrechen oder Bestärken von Narrativen, auch Verengen von Narrationen, die wir kennen oder beobachten können. Das ist eigentlich der ganze Kern dessen, worum sich's dreht. Vielleicht ist das auch jetzt an meiner Profession geschuldet, dass ich mir eben sehr stark die Kommunikationsdimension und was wird erzählt, wie wird es erzählt, anschaue. Es ist aber tatsächlich eine Form, in der wir beobachten können, dass sich auch dann bestimmte Muster des Umgangs damit letztlich einschleifen und aber auch historische Ereignisse oder Persönlichkeiten in diesen aktualisierten Zusammenhängen. Wir werden sicher später auch nochmal über andere Formen von Geschichte-Memes auch sprechen, wo es wirklich um oder vielleicht stärker um eine Auseinandersetzung mit Geschichte auch als solchem geht. Aber gerade wenn wir es stark sehen in aktuellen Zusammenhängen, aktuellen politischen Fragen, wo auf Vergangenheit rekurriert wird, im Guten wie im Schlechten, dass wir da uns innerhalb von Erzählungen, Narrationen, oft auch Mystifizierungen davon, wie Vergangenheit gewesen sei, bewegen und dass dabei letztlich die Vertrautheit von Narrationselementen, an die man anknüpfen kann, stärker wiegt als historische Akkuratesse oder historische Genauigkeit und historische Faktizität. Es ist die Geschichte, die sich erzählen lassen muss. Wir können in dem Sinne dann auch sehen, dass historische Persönlichkeiten letztlich oder historische Epochen, historische Phasen, Perioden auf einen sehr engen Erzählkern verkürzt eingesetzt werden. Hitler ist böse. Ja, so auf die Ebene kommen wir dann. Und interessanterweise haben wir in Studien, die ich mit Kolleginnen zusammen gemacht habe, wo wir uns Memes von linken, weit links stehenden und weit rechts stehenden Aktivistengruppen online angeschaut haben, gesehen, Hitler als böse geht auf beiden Seiten. Also auch die extreme Rechte verwendet Hitler als Boogeyman, also als abschreckendes Beispiel, vergleicht aber dann aktuelle Regierungspolitiker mit Hitler. So. Auch DDR als Überwachungsstaat, Unrechtsstaat, so verkürzt lässt sich auf politische Gegner jeglichen Spektrums wiederum anwenden. Also wir haben so dann nicht eine Auseinandersetzung mit der historischen Persönlichkeit oder dem historischen Ereignis, sondern wirklich ein Kern einer Erzählung, auf den wird abgezielt und dafür stellvertretend wird dieses historische Element dann im Diskurs aktiviert.
Das heißt, vielleicht haben wir auf der einen Seite wirklich so eine Reduzierung, ne? Das ist dann irgendwie alles ziemlich wenig komplex eigentlich. Hitler ist böse und ich mache jetzt hier eine Analogie und dadurch irgendwie diskreditiere ich derzeitige ja, politische Gegner. Und wir haben auf der anderen Seite so eine Banalisierung, also zu sagen, wenn ich alles und jedes und jeden mit Hitler vergleichen und tatsächlich auch gleichsetzen kann irgendwie, und sei es humoristisch gemeint, dann heißt das eben auch, dass ja sozusagen ich mich überhaupt gar nicht mehr mit sowas wie Universalisierung des Holocaust fundiert auseinandersetze, sondern einfach nur noch mit irgendwie Hitlerhaar. So. Ich denke gerade an diese Videomemes, die jetzt auch schon eine ganze Weile, glaube ich, her sind, über Bruno Ganz, diese Szene in der Untergang oder Downfall dann auf Englisch, was, glaube ich, tatsächlich auch ein sehr internationales oder wahrscheinlich eher transnationales Phänomen war, wo die Szene aus dem Film rausgegriffen wurde, in der die Generäle Hitler sagen müssen, dass der Krieg verloren ist und er das dann auch irgendwann einsehen muss und mit neuen Untertiteln jeglichster Art unterlegt wurde und das Ganze eigentlich sehr kreativ war. Teenager, die das genutzt haben, um sich damit auseinanderzusetzen, dass sie zu Weihnachten nicht die Xbox, sondern die Wii bekommen hatten oder auch zu sagen, eins, glaube ich, was sehr populär war, war Hillary Clinton, die erfahren hat, dass Barack Obama der Nominierte der Demokratischen Partei sein würde oder ähnliches. Das heißt, zu sagen, eine völlige Gleichsetzung, die wiederum so übersteigert und übertrieben ist, dass sie dadurch komisch wird, aber die gleichzeitig natürlich auch was dann mit dem macht, wie wir über Hitler reden können.
Ja, also ich denke, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dabei zum Tragen kommt. Also zum einen, oder so zwei Aspekte. Das eine ist, dass es dabei tatsächlich ja erstaunliche Kreativität gibt und Kreativität, die dann in der Variation, also es gibt auch plumper gemachtes, aber teilweise erkennen wir in der Variation des Ausgangsstoffes dann schon auch ein feines Verständnis für diesen historischen Stoff, der da dargestellt wird. Also das ist schon auch oft mit viel Verständnis oder mit viel Einfühlung in die Sache, mit viel Feingefühl und Einfühlungsvermögen für das, was man hier variiert, auch verbunden. Es ist aber eben, wie du angesprochen hast, in anderer Form schon immer eine Gefahr, dass letztlich durch die Allgegenwart, durch die Einfügung in alle möglichen Kontexte, ein belastbarer, erinnerungskultureller, geschichtspolitischer, wie auch immer verorteter Kern verflacht oder ausgehöhlt wird. Also dass eben gerade auch dieses sehr schemenhafte Helden- und Bösewichte-Schema. Ja, da kann man kann entweder sozusagen, um so eine Gut- und Böse-Geschichte zu erzählen, dann auf Protagonisten, Figuren aus Marvel-Filmen zurückgreifen oder eben auf historische Herrscher. Und wenn das gleich behandelt stattfindet und auf ähnlicher Ebene diskutiert wird, macht das etwas mit der Art, wie wir über Vergangenheit nachdenken und darüber sprechen. Kann es zumindest machen. Also es droht hier schon so ein Unterspülen und Aushöhlen des Diskurses auch, in dem letztlich auch alle Unterscheidungen, Differenzierungen und Nuancen, die auch zu machen sind, an Bedeutung verlieren. Weil wenn sich jeder auf dieselben Figuren beziehen kann und dieselben Ereignisse ins Treffen führen kann, um höchst unterschiedliche und höchst komplexe Ereignisse zu kommentieren und auszudrücken, dann macht das natürlich etwas damit, dass es das narrative Element, das Sprechen über historischen Augenblick, über historische Persönlichkeiten, vom tatsächlichen historischen Ereignis und der Historizität dessen, worüber wir sprechen, entkoppelt. Also es ist dann sehr viel Geschichte und sehr viel Erinnerung im Diskurs zirkulierend, in digitalen Umgebungen im Umlauf, aber es hat nur noch ganz wenig Bezug auf tatsächliche historische Ereignisse.
Auf eine Art rückt es das näher ran, ne, weil es so emotionalisiert und weil jeder es machen kann. Und auf eine Art rückt es das auch ganz weit weg, weil es so beliebig wird. Ne? Du hast jetzt gesagt, ne, jeder und jede kann das machen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser Entwicklung, dass auch mittlerweile einfach vom Technischen her und von den Fähigkeiten her, ja, eben auch jeder Teenager sagen kann, da mache ich mein eigenes. Das ist natürlich unglaublich wichtig, auch genau für dieses Element der Kreativität, ne, dass dadurch ständig Neues entsteht und auch sehr viel. Andererseits wären die sozialen Medien nicht das, was sie sind, wenn wir nicht da auch davon ausgehen müssten, dass das in Teilen ein gesteuerter Prozess ist. Ja. Was wissen wir denn eigentlich darüber, wer sozusagen vielleicht auch wirklich Energie da reingibt, Geschichtsdiskurse und darüber eben auch Gegenwartsdiskurse, Identitätsdiskurse mit Memes zu prägen, durch ihre Erstellung, durch ihre Zirkulation. Kannst du uns dazu was sagen?
Also man sieht hier schon, dass es ein breites Spektrum einerseits an Akteuren gibt. Eine große Hoffnung letztlich, wie bei allen Elementen der digitalen Kommunikation, war ja, dass es zu so einer Form von Demokratisierung kommen wird. Alle können mitmachen, alle können sprechen, Gegenöffentlichkeiten können sich sehr viel leichter bilden. Das waren so die Illusionen so der 90er, die sich dann ja in große Ernüchterung umgeschlagen haben. Ähnlich haben wir das für Erinnerungs- und Geschichtsdiskurse gesehen, wo ein großes Thema gewesen ist, sozusagen, wir haben das mal in einem Aufsatz genannt, Polyphonie der Erinnerung, also dass es wirklich so eine Vielstimmigkeit geben kann und die Perspektiven mehr werden. Wir haben einerseits dann aber feststellen müssen, es sind nach wie vor große institutionalisierte Akteure aus dem Journalismus, aus Bildungseinrichtungen und so weiter, die sich auch daran beteiligen, also digitale Medien für geschichtsdidaktische Zwecke wirklich auch zu nutzen, im Unterricht zum Beispiel Memes erstellen zu lassen oder als es Twitter noch als Twitter gab, was ein sehr populäres Genre auch so historische Reenactments auf Twitter zu machen, also tweet about it as if it was happening today. Das wurde sehr stark so aufgegriffen. Es hat aber dabei immer schon noch so einen institutionellen Unterbau oder Rückbau gegeben, der letztlich dann auch die Expertise mitgebracht hat. Wir sehen dann, also eine zweite große Akteursgruppe, wirklich verschiedene Formen, ich nenne es mal, des politischen Aktivismus. Sehr stark ist dabei, oder auch letztlich ein starker Schwerpunkt deswegen auch, ist dabei die extreme Rechte, wie die versucht, letztlich auch durch Rückgriff auf historische Bezüge, vor allem dann mit einer Gegenwartsorientierung, aktuelle, ich nenne es mal Gewissheiten gesellschaftlichen Zusammenlebens zu erschüttern oder in Frage zu stellen. Und zwar einerseits mitunter durch einen oftmals nicht belastbaren, sondern irgendwie nostalgisch verklärten, utopischen Blick auf eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat, die aber in der Form, in der sie da imaginiert wird, als Entwurf für Zukunftsvisionen herangezogen wird. Also wie Zukunft aus einer angestrebten Vergangenheit hergeleitet wird, erstrebenswert ist für die Zukunft, oder wie auch auf Schrecklichkeiten der Vergangenheit, Verbrechen der Vergangenheit abgezielt wird, um zeigen zu können, was es auf keinen Fall wiedergeben darf, also was man verhindern muss. Das sind so Formen, wo letztlich hier durch Einsatz von Memes sehr stark Stimmung und Emotion befördert wird. Und eine Gruppe, die ich aber auch nicht vernachlässigen möchte, sind wirklich, ja, wie nennt man es, gerade sagen, als Fachfremder in einem geschichtswissenschaftlichen Podcast muss ich vorsichtig sein, aber auch so ein bisschen History-Nerds. Also es gibt viele Geschichtscommunities, wo sich dann Community-Mitglieder online durch Memes sehr intensiv über teils unglaublich kleinteilige Aspekte des Ersten Weltkriegs oder anderer Konflikte auseinandersetzen und dort durch ihr Geschick und ihren Kenntnisreichtum in der Gestaltung der Memes, dann letztlich auch sowas wie so soziales Prestige und Identität für sich selbst auch gewinnen können. Also so einen positiven Distinktionsgewinn. Das ist irgendwie etwas, das letztlich in vielen Formen ja auch im Umgang mit Populärkultur besteht. Wenn man ganz, ich weiß nicht, viele Subgenres des Heavy Metal unterscheiden kann oder des Jazz oder irgendwie so filmisches Detailwissen aufweist, bringt das oft einen positiven Distinktionsgewinn für die Menschen, die sich daran beteiligen. So sehen wir es hier auch bei Geschichtsinterpretationen. Also in solchen Communities, wo wirklich dann über historisches Wissen gesprochen und sich ausgetauscht wird. Wie genau und wirklich kenntnisreich oder kenntnisvortäuschend das passiert, kann ich nicht immer entscheiden, aber es ist eine Form, die im Unterschied zu den vorher genannten Typen, vor allem in aktivistischer Nutzung, sich dadurch auszeichnet, dass historische Genauigkeit und Faktizität dort ein Gütekriterium ist, wohingegen historische Belastbarkeit gerade im aktivistischen Gebrauch eigentlich eine absolut nachrangige Eigenschaft ist. Da geht es nur um das Aktivierungs- und Emotionalisierungspotenzial im aktuellen Diskurszusammenhang.
Interessant fand ich jetzt, dass du nochmal klargemacht hast, dass Memes genau dadurch, dass sie immer auf etwas rekurrieren und das transformieren, eigentlich immer sozusagen eine In-Group und eine Out-Group haben. Ne? Entweder man versteht, was mit diesem Meme los ist, vielleicht auch, was seine Geschichte ist, oder man versteht es nicht. Für dieses sozusagen Politische fand ich das ja auch ganz interessant, dass das teilweise sehr gut nachvollziehbar und gezielt ist, worauf da rekurriert wird. Ich erinnere mich jetzt beispielsweise an so Adaptionen von Fotografien vom D-Day, wo dann sozusagen von der neuen Rechten eigentlich diese Helden des D-Day, die unbestritten dann Helden sind, die, von denen man weiß, viele von den Menschen, die auf diesem Foto zu sehen sind, haben in den nächsten Stunden ihr Leben verloren, um für die Freiheit zu kämpfen, so ungefähr, dass die dann sozusagen benutzt werden, um zu sagen, für welche Werte haben die eigentlich gekämpft, und diese Werte dann da irgendwie reinmontiert werden durch Sprechblasen oder Ähnliches, um zu sagen, bestimmt nicht für das, was jetzt heute hier sozusagen an Degeneration stattfindet oder so. Ne? Also das ist ja dann auf eine Art angelegt, natürlich gibt es sozusagen dieses Vorwissen D-Day, man nutzt die Geschichte als Ressource, Helden und so, aber man macht es, man legt es eigentlich so an, dass jeder irgendwas drin wiederfinden kann, weil das ja genau das Ziel eigentlich ist, ne? Zu sagen, möglichst alle sollen sich uns hier anschließen. Und andere sind dann eben so spezifisch, dass nur tatsächlich History-Nerds jetzt hier so ganz genau mitkommen, was hier eigentlich los ist. Interessant ist vielleicht noch, dass es so bestimmte Tropes zu geben scheint, die immer wieder auftauchen und die mit Geschichte zu tun haben. Der mir einfällt, ist so dieser Time Traveler, der irgendwie immer in andere Settings irgendwie reist oder nicht näher bezeichnet ist, aber auf alle Fälle schon so angelegt ist, dass er was mit Geschichte zu tun hat oder zumindest mit der Vergangenheit.
Ja, also es ist, glaube ich, oder würde ich sagen, so eine Variation letztlich des allwissenden Beobachters, der Zeitreisende in manchen Settings sein kann. Und es wird dann auch wieder genutzt, um ja auch so bestimmte, mehr oder weniger subtil ausgedrückte Unterstellungen über die Vergangenheit, Zuschreibungen an die Vergangenheit zu transportieren. Also ein Time-Traveler-Meme, das ich dazu beispielhaft nennen könnte, ist, wo der Time-Traveler in die USA reist und dann irgendwie so fragt, ne, in welchem Jahr sind wir, und dann letztlich auf die Antwort von der CIA, mit der er spricht, 1963 als Antwort bekommt. Der Zeitreisende fragt, bevor oder nachdem Kennedy, und die CIA sagt, es ist vorher. Und dazu gibt es dann so ein Bild von Carter Tom aus Tom und Jerry, der letztlich skeptisch schaut über die Information. Und da steckt in diesem Time-Traveler-Spiel drin, wenn die das vorher schon gewusst haben, Verschwörungstheorie, die CIA steckt hinter dem Attentat bestätigt. Also Ich finde, das ist nochmal ein ganz faszinierendes Element der Analyse dabei, die unterschiedlichen Ebenen, die ineinander verschachtelt sind und die unterschiedlichen Bestände an Wissen, an die man ankoppeln muss, weil die Memes darauf Bezug nehmen. Wir haben einmal, ja, natürlich die Variation auch der Time Traveler, der in unterschiedlichen Kontexten auftaucht, ist etwas, das man schon kennen kann. Gibt es einen Wiedererkennungseffekt? Dann muss man irgendwie so, vielleicht kein Spezialwissen, aber man muss wissen, Kennedy, Präsident, wurde ermordet, hat damals stattgefunden, weil das ermordet wird nicht ausgesprochen, man muss den Kontext schon herstellen können im Meme und man muss auf die an die Verschwörungstheorie letztlich, dass das ein Inside-Job gewesen ist, anknüpfen können und man muss es dann irgendwie auch noch mit Carter Tom und seinem Blick in Beziehung setzen können. Und das haben wir in ganz vielen dieser Formen, dass es letztlich die historische Bedeutungsebene gibt, dann die, wo man sagen kann, da stammt das Meme her, das ist der aktuelle Kontext und das sind eben so wie da diese Verschwörungselemente, dann auch nochmal ja, Seitenlinien oder Bezüge, auf die auch abgezielt wird. Also das ist auch etwas, was ich ganz zu Beginn schon mal mit hochverdichtet gemeint habe. Ja. Es steckt in so einem kleinen Bild unglaublich viel Bezug mit drin, den aber auch unterschiedliche Nutzende dann sehr unterschiedlich aufgreifen können und auch nochmal aufladen können. Also man kann gleichzeitig dann ja auch dann nochmal ganz viel reininterpretieren, ganz viel deuten, was man alles sehen würde, sich dann im Anschluss wieder geschickt fühlen, weil man so viel von den Andeutungen erkannt hat und sich dann eben wieder, wie wir es auch schon besprochen haben, von allen abgrenzen, die genau dazu nicht in der Lage sind. Also das ist dieses In-Group-Out-Group-Ding dann wieder, das da zum Tragen kommt.
Das ist letzten Endes ein Diskurs über Geschichte, der viel Fachwissen im Zweifelsfall voraussetzt, der aber eben erstmal nur in klar oder mehr oder minder klar abgrenzbaren Teilen durch FachhistorikerInnen beziehungsweise auch durch Gedächtnisinstitutionen geprägt wird. Ne? Vielleicht können wir es so sagen. Du hattest es vorhin gesagt, natürlich ist das etwas, was auch im Schulunterricht gemacht wird und natürlich gibt es Memes, die irgendwie aus dem Fach kommen. Aber es gibt diesen ganz großen Teil, mit der Geschichte als Ressource nutzt, nicht unbedingt ein Ziel hat, das jetzt geschichtsvermittelnd wäre, sondern eher ein Ziel hat, in den Gegenwartsdiskurs zu holen, ohne dass wir jetzt irgendwie wahnsinnig Neues lernen würden oder es um Nuancierung ginge. Ne? Das ist ja im Grunde genommen schon auch eine Herausforderung für die Wissenschaft. Was würdest du sagen, wie sollten wir vielleicht auch im Fach an Memes rangehen, sie untersuchen, über sie sprechen und was ist unsere Rolle vielleicht? Also ich meine, natürlich kann man immer sagen, unsere Rolle ist es, sie zu korrigieren oder so, aber das wird wahrscheinlich nicht unbedingt einen großartigen Effekt haben an den Orten, an denen sie zirkulieren.
Also ich kann da nochmal betonen, dass ich letztlich fachlich hier im Vorteil bin, weil für mich ist der Erkenntnisgegenstand letztlich der Kommunikationsprozess und die Kommunikationszusammenhänge, in denen über Geschichte, über Erinnerung, mit welchen Mitteln immer dann gesprochen wird. Also da bin ich im Vorteil, weil für mich die Frage, stimmt es oder stimmt es nicht, eine Rolle dafür spielt, wie ich die Art der Kommunikation beantworte, aber ich sonst am historischen Inhalt nicht anknüpfen muss, um zu sagen, ich muss das jetzt korrigieren, weil für mich ist die Frage ja, wie wir das verwenden und wie wir das benutzen. Ich denke trotzdem, dass man auf mehreres abzielen kann. Das erste ist, es ist nun mal Realität und es ist Teil einer Realität, die einen enormen Anteil der Kommunikation, vor allem junger Menschen, ausmacht, aber auch längst nicht mehr nur so. Also die vor 20 Jahren irgendwie Netzpioniere noch gewesen sind, sind immer noch im Netz und kommunizieren immer noch mit ähnlichen Formen, nur sind sie nicht mehr jung. Und es ist also ein Teil der Realität, bei dem man sagen muss, das sind Repräsentationen von Geschichte, Bezüge auf Geschichte und historische Inhalte oder erinnerungskulturelle Aspekte, die da sind. Und deswegen muss man sie analysieren, weil man verstehen muss, was passiert eigentlich. Und welche Bilder von Geschichte haben die Menschen zugänglich? Was prägt vielleicht auch ihre Vorstellung historischer Epochen? Also man kann es nicht ausblenden, weil es nicht akkurat genug gearbeitet ist, nicht belastbar ist, als Quelle nicht taugt. Das sind ja durchaus diskursive Abwehrkämpfe, die wir generell auch mit anderen Medienformen, früheren Medienformen auch schon mal geführt gesehen haben. Also taugen Medien als Quelle, taugen Filme als historische Quelle, Computerspiele, auch alles falsch, was die machen. Aber die Frage, ist es richtig, stellt sich ja so häufig dann gar nicht, sondern es ist da und es wird eine Idee von Geschichte, auf die viele sich dann beziehen können, auf genau diese Art und Weise zirkuliert und verbreitet. Und das ist eben die soziale Realität, an der wir ansetzen müssen.
Ja, wie wirkmächtig sind welche Geschichtsnarrative, ist natürlich das, was dann auch uns HistorikerInnen dabei umtreibt. Und natürlich eben auch die Frage, wie sieht Geschichtsvermittlung aus und wie steht sie in Verbindung zu unserem Fach und welche Rolle haben wir dabei? Das sind Fragen, die sicherlich nicht weniger virulent werden. Zum einen, weil natürlich genau diese Polarisierung, die du angesprochen hast, derzeit Zulauf bekommt und uns sicherlich nicht so schnell wieder verlassen wird. Ne? Zum zweiten, weil wir jetzt doch gar nicht dazu gekommen sind, das ist dann ein Thema für ein zukünftiges Gespräch, über Memetic Warfare zu sprechen, über die Tatsache, dass sozusagen die Kommunikation in sozialen Medien auch in Meme-Form mittlerweile eben etwas ist, was auch militärische Auseinandersetzungen begleitet, ne? Ich möchte nur daran erinnern, dass der offizielle Twitter-Account der Ukraine zu Kriegsbeginn im Februar 2022 ein sozusagen Cartoon-Bild gepostet hat, wo eine Zeichnung, auf der Hitler dem kleinen Putin lobend die wohlwollend die Wange tätschelt und dazu geschrieben hat, this is not a meme, also sogar sozusagen im Hinblick auf ein so wichtiges Ereignis schon mal ja zu erkennen gegeben wurde, welche Rolle die Ukraine eigentlich dieser Art von kriegsbegleitender Meme-Erstellung zuwies und beimaß. Und der nächste Punkt, den ich noch kurz ansprechen würde, ist eben einfach der, Geschichtskultur und Erinnerungskultur sind im Netz in einem doch ziemlich tiefgreifenden Wandel begriffen. Das ist etwas, womit wir uns bereits intensiv befassen. Aber die sozusagen die Akteurskonstellationen und die Interventionen, die wir vielleicht auch eigentlich von uns selbst oder von unserem Fach erwarten würden, die sind sicherlich noch ein wichtiger Gegenstand zukünftiger Forschungen und Gespräche. Jetzt bleibt mir erstmal nur, dir ganz herzlich zu danken. Ich habe viel gelernt und viel verstanden und ich hoffe, dass es auch allen so geht, die uns zuhören. Und ja, ich freue mich darauf, natürlich auch in den Shownotes nochmal die Memes zu verlinken, immerhin, über die wir gesprochen haben, mir das ein oder andere auch nochmal anzuschauen, über manche zu lachen und über andere mich zu ärgern. Und wünsche dir ansonsten noch alles Gute für deine Forschung.
Vielen Dank und danke für das Gespräch.